Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Tilo Jan.
Unser Bundespräsident, der hatte heute ein Symbol in der Hand. Ein Stück schwarze Kohle. Die wurde nämlich heute zum letzten Mal aus der Erde geholt in Bottrop, Zeche Prosper Haniel.
Es ist ein Stück Geschichte, was ich hier in den Händen halte. Aber wie Sie gesagt haben, auch ein Symbol. Es ist ein Teil des Wohlstands dieser Republik. Und ich hoffe, dass das auch nicht vergessen wird in den revierfernen Gebieten Deutschlands, dass davon alle profitiert haben.
Damit ist der Ruhrpott-Bergbau, wenn man so möchte, eine Retro-Nummer. Und die kann man natürlich vermarkten. Wie gut das alles läuft, das klären wir heute. Außerdem sprechen wir über einen Rücktritt, nämlich den Rücktritt von Jim Mattis. Er war US-Verteidigungsminister und ist jetzt zurückgetreten, weil sein Chef, Donald Trump, US-Truppen aus Syrien rausholt. Warum Mattis die Nase voll hatte, auch darüber geht's in diesem Podcast. Und vergeben tut manchmal gut und kann sogar gesund sein, wenn wir öfter mal Menschen vergeben. Das schreiben heute zumindest zwei Psychologen im Debattenportal The Conversation. Was bringt's wirklich, das Vergeben? Auch das schauen wir uns jetzt genauer an. Schön, dass ihr mit dabei seid.
Deutschlandfunk Nova.
Ex-Außenminister Rex Tillerson, Ex-Kommunikationsdirektor Anthony Scaramucci, Ex-Stabschef John Kerry. Das sind nur drei von insgesamt 50 Amtsträgern und Mitarbeitern im Weißen Haus, die seit dem Amtsantritt von Donald Trump gefeuert wurden oder freiwillig gegangen sind. Der neueste Name, der kam erst gestern Abend auf die Liste, Verteidigungsminister Jim Mattis. Auch er wirft hin. Martin Ganselmeier ist unser Korrespondent in Washington und er kann zum Glück nicht gefeuert werden. Martin, im Rücktrittsschreiben von Jim Mattis, da hat er geschrieben, dass er mit den Ansichten seines Chefs nicht ganz auf einer Linie ist. Was heißt das genau?
Ja, letztlich der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte, war die Entscheidung von Donald Trump, die übrigens nicht abgestimmt war mit Verteidigungsminister Mattis, auch nicht mit dem Außenminister, die 2000 US-Soldaten aus Syrien abzuziehen. Das hatte Trump vor einem halben Jahr schon mal angekündigt. Damals hatte Mattis gewarnt, hat gesagt, der IS, die Terrormiliz dort, wird sofort wieder erstarken. Es wird zu chaotischen Verhältnissen kommen. Die Türken werden versuchen, die syrischen Kurden niederzumachen. Und Mattis hat sich entschieden dagegen ausgesprochen. Das hat Trump dann nochmal akzeptiert. Jetzt nicht mehr. Das war für Mattis der Grund, jetzt den Rücktritt einzureichen. Zumal auch schon erkennbar ist, dass Donald Trump von den jetzt noch 15.000 US-Soldaten in Afghanistan schon in Kürze wahrscheinlich die Hälfte abziehen will.
Jetzt hast du gesagt, diese Entscheidung hat es zum Überlaufen gebracht. Generell, wie sehr ist denn die Vorstellung von Außenpolitik oder von Verteidigungspolitik zwischen Mattis und Donald Trump, inwieweit hat sich die unterschieden?
Das ist ein sehr grundlegender Unterschied. Das ist vielleicht nicht immer nach außen so deutlich geworden, aber man kann wirklich sagen, dass Mattis, hier die amerikanischen Medien sagen, der letzte Erwachsene im Umfeld von Donald Trump ist, der wirklich auch mal dem Präsidenten deutlich die Meinung gesagt hat, natürlich hinter verschlossenen Türen, der keinen Hehl draus gemacht hat, dass er nach wie vor die westlichen Bündnispartner, das NATO-Bündnis, die Europäer für absolut wichtig hält. Und in seinem Rücktrittsschreiben, und das finde ich so beeindruckend, hat er auch ganz klar zu verstehen gegeben, Trump als Präsident ist zu harsch mit den eigenen Bündnispartnern, mit den Europäern und zu soft gegenüber Autokraten wie Wladimir Putin.
Welche Namen sind denn momentan, jetzt gucken wir in die Zukunft, als mögliche Nachfolger für diesen Posten als Verteidigungsminister da im Rennen?
Ja, das wird gar nicht so einfach. Es gibt einen Vier-Sterne-General im Ruhestand, Jack Keane heißt der. Der ist schon 75 Jahre alt. Der ist der Militärexperte im Sender Fox News und den mag Präsident Trump sehr gern, weil er fast immer Fox News schaut. Der hätte gute Chancen. Allerdings hat Jack Keane schon gesagt, auch angesichts seines Alters, 75, sieht er sich eigentlich nicht, dass er nochmal ins Pentagon kommt. Es gibt umgekehrt einen ganz jungen, 41 Jahre alter Senator Tom Cotton, sehr, sehr konservativ, liegt in vielem auf einer Linie mit Trump, aber ausgerechnet beim Thema Syrien und Afghanistan ist Tom Cotton einer, der ausgesprochen explizit dafür plädiert, dass eine starke amerikanische Militärpräsenz dort bleibt. Also da könnte es inhaltliche Probleme geben. Und dann gibt es immer wieder einen weiteren dritten Namen, Senator Lindsey Graham, ein auch außenpolitisch und verteidigungspolitisch sehr, sehr versierter Republikaner. Der lag auch lange auf einer Linie mit Trump, hat sich aber in den letzten Wochen seit der saudi-arabischen Skandalsache mit Khashoggi doch sehr mit Trump angelegt. Also da stimmt es im Moment atmosphärisch auch nicht so ganz. Es ist also noch kein klarer Frontrunner in Sicht.
Bei diesen ganzen Rücktritten oder bei diesen ganzen Entlassungen, da frage ich mich jetzt gerade innenpolitisch in den USA ist ja auch der Shutdown ein großes Thema. Inwieweit wird da eigentlich noch drüber berichtet, drüber geschrieben, über diese Rücktritte? Jetzt gibt es dieses andere große Thema. Gibt es da schon so ein bisschen Abflachen, okay, der nächste Rücktritt oder vielleicht die nächste Entlassung?
Naja, der Stabschef ist jetzt noch ein paar Wochen da, wird dann ja auch gehen. Das ist bereits angekündigt. Also auch mit dem Shutdown, das wird hier natürlich zusammenberichtet und unter dem großen Tenor chaotische Verhältnisse im Weißen Haus. Donald Trump hat gerade eben vor der Presse nochmal gesagt, er lässt es drauf ankommen, wenn die Demokraten sich nicht bewegen und das Geld für den Mauerbau bewilligen, dann wird es einen Shutdown, einen zwangsweisen Stillstand der Regierung ab heute Mitternacht hier geben. Und das ist natürlich so kurz vor Weihnachten für die Zehntausenden von Regierungsbediensteten hier in Washington wirklich eine Hiobsbotschaft. Aber Trump ist entschlossen, da sich durchzusetzen. Die Demokraten werden ihm allerdings kein Jota entgegenkommen. Also insofern Blockade, was die beiden Demokraten und Republikaner angeht und ziemlich chaotische Verhältnisse im Weißen Haus.
Mit dem Abzug der US-Truppen aus Syrien war der US-Verteidigungsminister, der bisherige Jim Mattis, nicht einverstanden. Und deswegen hat er seinen Job hingeschmissen, die Informationen aus Washington zu diesen chaotischen Verhältnissen dort aufgrund des Shutdowns unter anderem auch. Die kamen von unserem Korrespondenten, von Martin Ganselmeier.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Unser Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, der hatte heute ein dickes ein Stück Kohle in der Hand. Es war unhandlich, aber es war recht groß. Auf der Abschlusszeremonie im Ruhrgebiet wurde heute die allerletzte Steinkohlezeche in Deutschland zugemacht. Unser Korrespondent Moritz Küpper war bei dieser Schlussveranstaltung in Bottrop-Prosper-Haniel, dort die Zeche mit dabei. Wir sprechen drüber. Grüß dich, Moritz.
Hallo, Glück auf, muss ich sagen. Ich sitze ja hier.
Das ist total richtig und wird jetzt nicht mehr so oft gesagt. Manche sagen auch nur noch auf. Wie wurde sich denn da verabschiedet? Wer ist denn da alles gekommen?
Naja, das ist schon ein großer Festakt, wobei das Wort Festakt passt eigentlich nicht so ganz, weil das hat eher so eine Atmosphäre von Beerdigung hier. Hier wird etwas zur Gabe getragen, nämlich über 200 Jahre Industriegeschichte, der Steinkohlenbergbau, die Förderung und es ist sehr hochkarätig. Du hast es schon gesagt, der Bundespräsident ist gekommen, auch EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker ist hier, NRW-Ministerpräsident Armin Laschet, Bundesminister sind gekommen, Wirtschaftsbosse, Vertreter der Gewerkschaften, Kirchen, also alles, was Rang und Namen hat hier im Ruhrgebiet. Und das war gerade eben vor knapp 2 Stunden auch wirklich bewegend. Du hast es ja gerade eben schon ein bisschen geschildert. Da klingelte dann die Glocke, der Förderkorb fuhr nach oben. 6 Kumpel kamen raus, hatten das letzte Stück Kohle in der Hand und RAG-Chef Peter Schrimpf sagte dann:
Herr Bundespräsident, in wenigen Augenblicken halten Sie das letzte Stück deutscher Steinkohle in Ihren Händen. Für manche ist es ein Stück Kohle. Für Sie soll es ein Symbol für einen bedeutenden Teil deutscher Industriegeschichte sein. Für uns Bergleute war es unsere Welt.
Danke. Ja, und der Reviersteiger, der hat dann dieses glänzende Stück Kohle genommen. 7 Kilo ist das etwa schwer, Schuhkarton groß, und hat es Frank-Walter Steinmeier, dem Bundespräsidenten, in die Arme gedrückt oder in die Hand gedrückt. Und der sagte:
Ja, meine Damen und Herren, liebe Gäste und Ehrengäste, liebe Bergleute, das ist in der Tat mehr als ein Stück Kohle, das ist Geschichte.
Und da flossen dann wirklich auch Tränen. Obwohl alle eigentlich wussten, was kommt, war es Emotionen, die sie übermannt haben.
Also eine hochemotionale Veranstaltung dort heute. Ich habe selbst auch einen Bergmann in einem Interview gehört, der gesagt hat, obwohl man schon lange wusste, dass Schluss sein wird, war das heute nochmal ein Schlag ins Gesicht. Wie wird denn eigentlich diesen Bergbauern von Seiten der Politik geholfen jetzt?
Naja, das Ganze ist ja schon ein lange laufender Prozess. Also wenn wir uns erinnern, das Zechensterben, das gab es ja schon vor Jahrzehnten. Vor 50 Jahren ist die erste Zeche in Deutschland geschlossen worden. Und im Jahr 2007 hat man sich ja eben beschlossen, das aus der Steinkohle auszusteigen, das Ganze sozialverträglich abzufedern und hat dann eben diese dann folgenden 11 Jahre genutzt, bis eben heute, bis zum 21. Dezember 2018, um dafür zu sorgen, dass eben keiner, wie das hier heißt, ins Bergfreie fällt, also sprich arbeitslos wird. Und darauf ist man auch sehr stolz. Das wurde in den Festreden, die gerade immer noch laufen, Armin Laschet spricht gerade, Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident, immer wieder betont, dass es eben gelungen sei, das Ganze hier abzuwickeln von in der Spitze über 600.000 Menschen, die im Ruhrgebiet oder im Saarland dann an der Steinkohlenbergbau gearbeitet haben, runterzufahren auf ein paar hundert, die es noch sind, die jetzt die Aufräumarbeiten machen und das ohne Kündigungen in dem Sinne. Es gibt Vorruhestandsregelungen. Es gibt dann für die ganz Jungen sozusagen, die haben dann nochmal umgelernt. Das waren durchaus begehrte Arbeitskräfte hier auch in der Region. Und insofern, da wurde zwar vom Steuerzahler viel Geld in die Hand genommen, aber es ist eben auch gelungen, das Ganze sozialverträglich abzuwickeln.
Das Saarland darf man in der Tat nicht vergessen, dass da auch viel Steinkohle gefördert wurde und eben auch dicht ist sozusagen. Dass dieses Ende der Steinkohle aber auch eine sauberere Zukunft bedeutet. Wie stark war das heute Thema?
Das war heute gar nicht so groß Thema, ehrlicherweise. Heute ging es darum, Danke zu sagen. Danke, Kumpel. Und auch natürlich in die Zukunft zu schauen, im Hinblick auf den Strukturwandel. Am Rande war im Übrigen auch ein Thema, weil du saubere Zukunft angesprochen hast und wir gerade auch über sozialverträgliche Lösungen gesprochen haben. Denn aktuell gibt es ja dann nur noch in Deutschland andere Kumpel, nämlich die Braunkohlekumpel. Und da geht es ja auch um den Ausstieg. Und das war durchaus heute auch Thema. Das hat der Bundespräsident angesprochen, aber auch die Kumpel selber, mit denen ich reden konnte, die haben gesagt, sie hoffen sehr für ihre Kumpel über Tage eben, sprich die Braunkohlekumpel, dass die auch eine ähnlich gute Lösung finden, dass man das dann auch in Solidarität in einer Gesellschaft sozusagen über die Bühne bringt und dass man sich auch um deren Zukunft kümmert.
Und da sind wir geografisch dann wieder in Garzweiler oder Hambacher Forst, wenn es um die Braunkohle geht. Heute wurde sich erstmal offiziell verabschiedet vom Bergbau im Ruhrgebiet. Damit endet eine Zeit. Was allerdings weiterlebt, ist die Kultur. Eine ganz spezielle Industriekultur und die wird natürlich auch vermarktet. Ob ein Pottspruch auf einem Kühlschrankmagneten, auf ein Henkelmännchen oder ein Schnappes. Wie ist diese Identität des Ruhrgebiets eigentlich vermarktbar? Und wie wird's gemacht? Wie viel Kohle entsteht dadurch? Das schauen wir uns gleich an hier im Update. Informationen waren das von unserem NRW-Korrespondenten Moritz Küpper, der heute auf der Schlussveranstaltung in Bobtrop, Prosper Haniel, die Zeche dort dabei war.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wir haben es gerade gehört, der Steinkohlebergbau in Deutschland, er ist Geschichte. Es macht viele Leute wehmütig und traurig. Andere sind aus Umweltgründen dann eher froh. Und dann gibt es noch Leute, die machen das Beste daraus. So wie Friedrich von der Höhe. Er betreibt den Ruhrgebietsladen in Mülheim an der Ruhr. Und ein gefragter Klassiker bei ihm sind
T-Shirts auf Kohle geboren oder so können wir im Moment gar nicht mehr so schnell liefern, wie die Leute die haben möchten. Wir haben ein Windlicht aus Edelstahl, auf zwei Seiten Glück auf und auf den beiden anderen gegenüberliegenden Seiten Schlägel und Eisen. Können Sie sich mal im Internet auf unserer Homepage ansehen, wie das im Dunkeln wirkt. Und dann wissen Sie ganz genau, wenn da jemand Bergbau verbunden ist und dieses Lämpchen anhat, dann kriegt er schon Pipi in die Augen.
Ja, bevor ihr jetzt Pipi in den Augen habt, sprechen wir nochmal ganz kurz drüber, über Souvenirs und Retro-Kult. Und zwar mit Marketing-Expertin Julia Nass-Krent. Ich habe heute vor der Sendung kurz mit ihr gesprochen, wollte wissen, warum läuft das Geschäft mit den Ruhrgebiet-Souvenirs denn eigentlich gerade so gut?
Jetzt speziell natürlich aufs Ruhrgebiet ist das natürlich gerade, weil es aktuell ist und weil da eine Ära zu Ende geht, die viele Menschen und Generationen, wie beispielsweise die Großeltern, geprägt haben. Grundsätzlich ist es aber jetzt losgelöst vom Ruhrgebiet auch so, dass wir in ganz Deutschland oder auch in anderen Gegenden, bezogen jetzt auf Europa, auch wieder so ein Heimatgefühl irgendwo entdecken und dass man das also auch sieht in regionalen Verkäufen von regionalen Produkten, dass die grundsätzlich boomen, dass die Leute also gerne irgendwie so ein Stück Identität kaufen.
Aber wollen die Leute dann, sagen wir mal, wie es früher auch war, ein Stück Mauer haben von der Berliner Mauer, weil was wirklich so ein geschichtliches Ding hat? Oder geht es den Leuten um was ganz anderes und die kaufen sich einfach, weiß ich nicht, eine Flasche Schnaps aus dem Ruhrgebiet?
Nee, es ist schon, dass sie letztendlich an dem Ursprünglichen auch teilhaben wollen. Und ich glaube, man kann es auch damit erklären, dass man irgendwie in der heutigen Gesellschaft diesen Drang hat nach, ich will etwas Besonderes haben, was Einzigartiges, was die anderen eben nicht haben. Und immer wenn irgendetwas limitiert ist, zum Beispiel die Kleidung von Bergbau-Mitarbeitern, die dann umgewandelt werden in neuere Klamotten, sage ich jetzt mal, das ist ja irgendwo dann limitiert. Ne? Das kann man nicht so nachproduzieren oder auch eine Berliner Mauer, aber auch limitiert das Angebot. Und das ist immer, in der Gesellschaft kommt sowas immer gut an, wenn das eben etwas Einzigartiges ist.
Wobei es schon sehr speziell ist, gerade im Ruhrpott, wenn wir uns das nochmal anschauen, der Bergbau spielt ja als Wirtschaftszweig eigentlich da schon seit Jahren keine große Rolle mehr. Wie kann es dann trotzdem sein, dass er so einen großen Anteil an dieser Ruhrgebietsidentität hat?
Ich denke, weil viele sehr da nach wie vor von geprägt sind. Ich selber hatte einen Opa, der auch im Bergbau aktiv war. Die haben beispielsweise meine Großeltern auch in einem Haus gewohnt, in einer entsprechenden Kolonie, die dann da von der Zeche gestellt wurde. Die Häuser stehen auch heute noch. In Wanne-Eickel ist das. Und da war dann natürlich auch die ganze Nachbarschaft letztendlich durch diese Zeche eben geprägt. Und natürlich betrifft das jetzt nicht mehr die junge Generation, ja, dass für die spielt Bergbau schon lange keine Rolle mehr, sondern die, ich sage jetzt mal Standardthemen hier, Digitalisierung, Industrie 4.0 und so weiter.
Aber schafft man es, die junge Generation irgendwie auch über Souvenirs oder vielleicht über so einen geschickten Retro-Trend denn auch dafür zu begeistern? Kann das auch gehen?
Ja, auf jeden Fall, weil ich glaube, im Ruhrgebiet ist es tatsächlich so, dass jeder über irgendwie drei Ecken irgendwie doch Kontakt hatte mit dem Bergbau, zumindest also die vorherigen Generationen, Onkel, Tante oder eben Großeltern. Und andererseits eben diese Exklusivität, wenn das tolle, einzigartige Stücke sind, irgendwelche Henkelmänner oder sowas, die jetzt nochmal redesigned werden, dann spricht das sicherlich auch die jungen Leute an. Das sehen wir, gerade weil Sie eben auch wieder noch die Berliner Mauer angesprochen haben. Da sehen wir auch zum Beispiel mit dem Ampelmännchen oder anderen alten DDR-Marken, die sich auch aktueller Beliebtheit erfreuen. Und das ist letztendlich dann fürs Ruhrgebiet genauso denkbar. Also das sind nicht nur ältere Generationen, die da jetzt solche Sachen kaufen werden, sondern auch gerade junge Leute, die es vielleicht auch irgendwie so als, ja, ich sag jetzt mal, mitbringen will für eine Geburtstagsfeier oder irgendwie sehr nett finden.
Oder Weihnachten, natürlich, um das nicht zu vergessen. Mit Nostalgie und Geschichte lässt sich auf jeden Fall gut Geld verdienen. Über das Marketingpotenzial der Industriekultur habe ich mit der Expertin Julia Naskret gesprochen. Auf unserer Seite, da gibt's übrigens noch mehr Ruhrgebiet-Content an diesem historischen Tag heute für euch. Unter anderem Gespräch mit jemandem vom Deutschen Bergbaumuseum.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Noch drei Tage, dann treffen sich viele mit ihren Liebsten, mit ihren Familien zu Weihnachten. Im Gepäck dann Geschenke, hoffentlich, aber auch der ein oder andere Streit, Konflikt. Das ideale Geschenk, es wäre doch eigentlich ein Friedensangebot jetzt. Alle vertragen sich wieder, machen ein Schleifchen drum und gut ist. Warum uns das aber so schwer fällt und wieso es sich trotzdem lohnt, das hat unser Reporter Stefan Beuting herausgefunden.
Zum Thema Streit und wir vertragen, kann ich schon was sagen zu heute Abend. Wir sind heute Abend spielt der Gladbach gegen Dortmund. Ich bin Gladbach-Fan, er Dortmund-Fan. Mal gucken, was da heute Abend rauskommt.
Bei Jacqueline und Erik kann Fußball der nächste Anlass sein oder der nächste Urlaub.
Wie wir Urlaube planen beispielsweise.
Manchmal sind es große Dinge, manchmal Kinkerlitzchen.
Das war irgendwas Lächerliches.
Wenn das ist, ist irgendwie immer nur Kleinkram.
Ich bestand auf meine Meinung und sie bestand auch auf ihre Meinung und ja, die Ursache kann ziemlich blöd sein.
Aber auch aus blödem Kleinkram kann ernsthafter Krach entstehen. Und dann wird's kompliziert.
Weil die Menschen immer das wollen, dass die anderen den ersten Schritt machen.
Ja, weil das mit dem Wiedervertragen ein komplexer Vorgang ist. Es gibt Studien dazu, dass zügiges Vertragen Stress reduziert und damit das Leben verlängert. Das ist doch was. Deshalb dröseln wir das mal auf und fangen an mit dem ersten Tipp. Verzeih dir selbst.
Ja, es ist eher so dann die Wut auf einen selber, also dass man dann so richtig merkt, so langsam wird es irgendwie lächerlich und man ist noch nicht ganz bereit einzugestehen, dass es eigentlich doof war.
Und genau dieser Mischmasch aus Wut auf den anderen und Ärger auf mich selbst verhindert dann oft das Vertragen. Erster Schritt also, bei sich selbst aufräumen, sich selbst verzeihen und dann erkunden, worum geht's eigentlich.
Also man muss eigentlich außer sich selbst denken, ja? Denn es gibt immer die andere Seite und einen anderen Gedankensgang.
Entweder hineinversetzen oder einfach fragen, weswegen bist du denn eigentlich sauer? Wie wichtig dieser Schritt ist, dieses gründliche Verstehen, warum der andere sauer ist, das haben Psychologen im Krankenhaus erforscht. Sie haben Patienten befragt, bei denen in der Behandlung was schiefgelaufen war und haben sich dann angesehen, wie sich die Ärzte entschuldigt haben. Je genauer der Arzt wusste, was genau den Patienten verletzt hat, desto weniger Ärger, desto höher die Bereitschaft zu verzeihen. Das funktioniert nicht nur zwischen Arzt und Patient bei Krankheit, sondern auch bei Anastasia und ihrer Mutter und beim Tannenbaum.
Also wir machen das zusammen und sie hat es gemacht und es sah halt echt nicht schön aus, weil sie keine Zeit hat und es einfach nur draufgetan hat. Ja, dann habe ich einfach nur, weil ich eh schon genervt war und sie auch nach einem langen Tag, wie gesagt, ich finde es nicht so schön und dann, ja, hat sie sich angegriffen gefühlt.
Und jetzt steht der Weihnachtsbaum da im Raum und mit ihm ein Problem. Der Wunsch, nach einer Verletzung am liebsten zu dem Zeitpunkt zurückzukehren, wo sie noch nicht passiert ist. Es funktioniert aber nicht. Es geht nur vorwärts.
Ja, versuch das jetzt wieder vertragen. Hat auch geklappt. Habe ich dann gesagt, ja, es tut mir leid, ich habe überreagiert. Und dann, ja, jetzt schmücken wir ihn am Sonntag neu.
Wer das Gefühl hat, ich kann das nicht, für den gibt's den Tipp, erinnere dich an deine letzte erfolgreiche Entschuldigung. Daran, wie das geklappt hat und was das für ein gutes Gefühl war, als sich der Knoten im Bauch gelöst hat. Und falls das nicht gehen sollte, gibt's noch die Nikolai-Methode. Der hatte sich mit einem Freund gefetzt.
Dann hatten wir in der 9. oder 8. 9. Klasse dann keinen Kontakt.
Und dann haben die beiden das einfach ausgesessen und gewartet. Und
dann in der Oberstufe hatten wir dann ein paar Kurse wieder zusammen. Und da ging das dann, also da haben wir uns dann so an die alten Zeiten erinnert und so. Und dann ging das wieder. Also wir sind seitdem auch keine besten Freunde jetzt mehr geworden, aber wir fetzen uns auch nicht mehr.
Anstatt direkter Aussprache, Zeit verstreichen und Taten sprechen lassen. Das geht. Sagt auch die Soziologin Sonja Fücker.
Es wird nicht, wie wir das vielleicht häufig erwarten, zwischen Menschen so ganz konkret gesagt, ich vergebe dir jetzt das und das oder ich muss das jetzt mit dir hier besprechen, sondern es wird durch viele Gesten, Symboliken vermittelt, wie man lädt den anderen mal wieder zum Essen ein oder wenn es natürlich um schwerwiegendere Dinge geht, dann spielt Zeit halt eine große Rolle, in der man sich dann durch andere Gesten wieder annähert.
Bevor aber gleich Jahre verstreichen, lieber diese Tipps beherzigen und Weihnachten als Anlass nutzen, die Dinge zu regeln.
Bevor es zu spät wird, dann sollten wir handeln und sagen, was wir richtig fühlen. Sonst lohnt sich dieses Leben nicht.
Streitet doch nicht so viel an Weihnachten, das ist das Fest der Liebe.
Genau, fröhliche Weihnachten.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Freiheit. Das muss ein tolles Gefühl sein. Endlich nicht mehr eingesperrt, frei in der Wildnis, essen, wann immer man möchte, nicht wann der Wärter alles bringt. So geht's gerade vermutlich Alba, sie ist eine Orang-Utan-Dame und gerade im Regenwald von Borneo ausgewildert worden. Doch Alba ist dazu noch ein bisschen besonders. Sie ist wahrscheinlich die einzige weiße Orang-Utan. Was jetzt auf sie zukommt oder ob sie möglicherweise aufgrund von ihrem Aussehen diskriminiert wird, darüber spreche ich jetzt mit dem Biologen und unserem Tierexperten Mario Ludwig. Grüß dich, Mario.
Hallo, Thilo.
Weißer Orang-Utan. Warum ist Alba überhaupt weiß?
Also sie ist ein Albino und du weißt ja, Albinismus, das ist ein Gendefekt. Und Albinismus kann grundsätzlich bei allen Tierarten auftreten, sogar bei Eisbären. Und dass es sich bei dieser Orang-Utan-Dame um ein Albino handelt, das macht ja auch ihr Name, der ihr verliehen worden ist, so ein bisschen klar. Alba ist lateinisch und heißt natürlich weiß.
Ja, perfekt. Dann lass uns mal gucken, wo sie herkam. Woher stammt die Dame?
Also die wurde, als sie so 5 Jahre alt war, im April 2017 war das in einem ganz abgelegenen Dorf entdeckt, ganz tief innern, im Landesinnern von Borneo, war damals in einem richtig beklagenswerten Zustand. Also hat er in so einem ganz winzigen Holzkäfig gehaust, wo gerade nochmal 8 Kilogramm war, völlig lethargisch, war völlig verwahrlost. Und die Dorfbewohner, die konnten oder die wollten eigentlich nicht erklären, woher die eigentlich stammt. Dann hat man Alba befreit und hat sie dann in einer Station von einer Tierschutzorganisation namens Borneo Orang-Utan Survival wieder aufgepeppt. Und dann ist sie heute früh im indonesischen Nationalpark Bukit Baka Bukit Raya wieder ausgewildert worden.
Jetzt hat man davor auch schon gemerkt, es geht ihr ganz gut. Sie ist wieder fit und jetzt eben in freier Wildbahn. Wird das denn gut gehen?
Also das ist ganz schwer abzuschätzen. Die meisten Orang-Utans, die ausgewildert werden, die waren ja sehr lange in Gefangenschaft. Und die kennen eigentlich die freie Natur oft meist nur wenige Wochen oder Monate eben als Baby. Und Und Freiheit ist da wirklich sowas wie ein Kulturschock für die Tiere. Die halten sich im Moment ja selbst noch für Menschen und müssen jetzt erstmal lernen, hey, ich bin eigentlich ein Orang-Utan. Und die müssen wirklich alles lernen, was fürs Leben in der Natur notwendig ist. Also, was kann ich essen, was kann ich nicht essen? Wie baue ich ein Schlafnest? Wie schütze ich mich vor Fressfeinden? Und wer sind überhaupt meine Fressfeinde?
Dann kann sie da nicht irgendwie doch ein bisschen Support, ein bisschen Hilfe bekommen? Weiß ich nicht, von Tierschützern zum Beispiel?
Doch, also das macht man auch. Die Orangs, die werden immer in ganz, ganz kleinen Schritten, in denen sie auch so Umweltinformationen, sage ich jetzt mal, lernen, auf die Freiheit vorbereitet. Und dann werden sie zum Beispiel immer in der Jahreszeit ausgewildert, in der die Bäume die meisten Früchte tragen. Und dann baut man da auch immer noch so eine Sicherheit mit ein. Also wenn die mit der Ernährung in freier Wildbahn nicht klarkommen, dann können die zu ihren gewohnten Essenszeiten sozusagen in die Auswilderungsstation zurückkommen und können da auch ein paar Früchte abstauben. Aber wahrscheinlich wird Alba eben auch ihr Albinismus zu schaffen machen.
Warum glaubst du das?
Also generell haben es die Albinos unter den Tieren in freier Wildbahn nicht leicht. Also normalerweise haben ja die Tiere eine dunkle Haut oder eine dunkle Fellfarbe, sind deshalb sehr gut getarnt. In der Albino-Version fallen die natürlich durch ihr weißes Fell viel stärker auf, können dann leichter von Raubtieren erbeutet werden. Und ihnen fehlt ja dann eben durch den Albinismus dieses Pigment Melanin. Deshalb sind die anfällig für Hautschäden durch die UV-Strahlung von der Sonne. Und dann, das kommt auch noch dazu, ist Albinismus immer so verbunden mit einer Lichtempfindlichkeit der Augen, einer geringeren Sehschärfe und mit Problemen beim räumlichen Sehen. Und deshalb hat der Chefarzt von dieser Organisation bereits angekündigt, hey, also mögliche negative Folgen wie eben Sehbehinderung, wie mögliche Hautschäden, das will ich sorgfältig überwachen. Und zudem hat man also auch noch Angehörige von einer Volksgruppe, der Dayak, in deren Gebiet liegt dieser Nationalpark. Die hat man angeheuert, die passen rund um die Uhr auf die Alba auf, einfach zu verhindern, dass eben auch Jagd auf dieses Tier, das ja wirklich sehr, sehr selten ist, gemacht wird. Aber es könnten auch soziale Schwierigkeiten auf Alba zukommen.
Lass noch kurz klären, soziale Schwierigkeiten, wie darf man sich das vorstellen?
Ja, also ich sag mal, in Anführungszeichen normale Artgenossen, die schließen Albinos oft aus oder mobben die sogar. Mhm. Und bei der Partnersuche, da sind Albinos einfach, weil sie eben, ich sage es mal, nicht der tierischen Norm entsprechen, auch oft gehandicapt. Also ist ganz ähnlich wie bei uns Menschen.
Das ist ja schlimm. Alba ist in Freiheit. Alba ist ein Albino-Orang-Utan. Sie lebt jetzt in der Wildnis von Borneo. Über die Auswilderung und die neue Zukunft war das Mario Ludwig, unser Biologe, unser Tierexperte. Der lebt übrigens ganz frei in Karlsruhe, wenn man ihn mal besichtigen möchte. Ganz lieben Dank dafür.
Und er ist nicht weiß.
Tschüss. Ja, tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.